Herzlich willkommen, DR on Air. Wohin mit Oma? Part 2. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Björn Lohe. Schön, dass Sie da sind. Ich sag mal so, zweiten Part macht jeder. Gutes Beispiel aus der Filmgeschichte?
Selten. Aber wir werden es besser machen.
Wir machen es besser. Also, ja, mir fällt auch eigentlich nur der Pater ein. Das geht noch. Der Weiße Hai war ganz schlecht.
Ich finde, Serien sind meistens gut. Also so Herr der Ringe und so. Das geht, aber alle Disney-Teile 2 waren eher nicht überzeugend.
Okay, dann gucken wir mal, ob wir uns hier eher Herr der Ringe annähern und Star Wars oder... Auf jeden Fall, das ist das Ziel, wir machen es besser. Ja, heute hier lecker Obstkuchen auf besonderen Wunsch. Pflaume. Mhm. Garten mit...
Als Kind im Garten das eigene Bäumchen gehabt mit dem kleinen Grünzeug drumherum. Aber tatsächlich diese Sahnetorten und so, das ist gar nicht meins. Ich bin eher bei Frucht und Kuchen.
Da fällt mir das erschreckend ein. Die Sahne habe ich vergessen, weil ich esse eigentlich Obstkuchen nur mit Sahne. Naja gut, ja, kriegen wir auch noch hin. Wohin mit Oma? Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Ein bisschen despektierlich?
Ach, geht. Ich halte es wie die letzte, die zu dem Thema befragt wurde. Es ist Pott. Also es ist so eine eigene Sprache. Und tatsächlich, bei mir geht es um die Eltern. Und da war mir schon klar, dass die irgendwo anders hin müssen und nicht bei mir selber gepflegt werden. Dementsprechend passt der Titel.
Also das heißt, Ihre beiden Eltern sind in Einrichtungen oder werden ambulant betreut oder...
Sowohl als auch. Ich habe einmal die komplette Range der Betreuungsmöglichkeiten sozusagen durch. Meine Eltern haben damals in ihrer, beziehungsweise unserer Familienwohnung gewohnt. Nach einer OP musste meine Mutter dann ambulant gepflegt werden, schon mal mit. Und nach einer längeren Krankheitsphase ist sie dann sozusagen in ein Pflegeheim gezogen und mein Vater ins betreute Wohnen. Genau, und so ist der aktuelle Stand. Also dementsprechend, Pflege außerhalb meiner Reichweite ist es schon.
Können wir mal erzählen, wie geht es einem in der Situation, wenn man feststellt, okay, es geht nicht mehr alleine und man muss jetzt schauen?
Also tatsächlich, ich habe noch eine Schwester. Wir beide haben irgendwann eine Familienkonferenz angerufen, weil wir gesagt haben, die Mobilität meiner Eltern hat deutlich nachgelassen. Nachkriegsgeneration Sammler, also die Wohnung hatte jetzt auch nicht breite Wege, sondern überall und nirgends wurden Bücher gesammelt, Kochbücher oder im Prinzip Literatur. Und dann fing halt schon meine Mutter an, zu Hause den Rollator zu benutzen. Und da dachten wir schon so, sind wir jetzt bremslich. Dann kam die erste OP bei meiner Mutter, wonach sie in der Kurzzeitpflege untergekommen ist. Mhm. Da habe ich dann mit Freunden eine Großraumauktion gemacht, dass meine Mutter zu Hause mit dem Rollstuhl die Wege auch bis zum Bett im Prinzip machen konnte. Das hat dann auch ein Jahr ungefähr gehalten und dann ist meine Mutter nochmal akut ins Krankenhaus gekommen. Und danach war klar, wir können im Prinzip das nicht mehr zu Hause gewährleisten. Und sie muss sozusagen mit meinem Vater ins betreute Wohnen ziehen. Da hat es meine Mutter eine Woche ausgehalten, dann ist sie wieder zurück ins Krankenhaus und dann war klar, meine Mutter bedarf mehr Pflege, als im betreuten Wohnen sozusagen möglich ist. Und dann haben wir zum Glück mit der Diakonie im Prinzip ein Pflegeheim gefunden, was am Anfang auch eine, ich glaube, wie hieß es, sterile Kammer sozusagen hat. Also es gibt so ein besonderes Kriterium von Pflegezimmern, wenn man halt mit einem Infekt oder Keim kommt.
Ja.
Das musste sozusagen was Besonderes sein. Und das war ein absoluter Glücksfall, dass wir die bekommen haben, weil ganz viele andere Pflegeheime haben gesagt, haben wir gerade nicht frei.
Mhm. Aber also wenn Sie jetzt sagen, es ist ja erstens mal ein ganzer Weg, den man da auch geht. Mhm. Was braucht man eigentlich da an Hilfe und Unterstützung? Und findet man die oder ist man dann manchmal auch an dem Punkt, wo man sagt, ja, was soll ich jetzt eigentlich machen?
Also... ich war erstaunt. Ich bin Sozialarbeiter von Hause aus und Case Manager. Also ich habe Ahnung von sozialen Netzwerken. Aber wenn man persönlich betroffen ist, ist es eine ganz andere Welt. Also ich habe viel mit Bekannten und Freunden gesprochen. Ich war aber auch einer derjenigen, die als erstes sozusagen in diese Pflegesituation von Eltern reingekommen ist. Und tatsächlich, ich habe von einer guten Freundin dann vom Stadthaus erfahren und bin dann da hingegangen. Und da bin ich sehr gut im Prinzip angekommen und beraten worden. Mir ist da zum ersten Mal im Prinzip alles aus dem Sicht gefallen, als mir bewusst wurde, wie teuer Pflege ist. Mhm. Also ich zahle aktuell 3.600 Euro für die Pflege meiner Mutter. Und das ist der Eigenanteil. Mhm. Und da habe ich mich niemals, weder zu Schulzeiten noch zu Studiumszeiten, darauf vorbereitet gesehen, was für Kosten auf einen zukommen. Aber tatsächlich gut beraten, auch danach im Prinzip, wie man mit Vermögen umgeht, wie das sozusagen erstmal gemanagt wird, dass auch wenn man gerade nicht flüssig das Vermögen hat, solche Pflegeeinrichtungen erstmal finanzieren kann. Da, also ohne Hilfsangebote wäre ich verloren gewesen. Definitiv.
Also das heißt, man braucht nicht nur sozusagen einen guten Ort für die eigenen Angehörigen, sondern man braucht auch Begleitung professionell bei dem Prozess dorthin.
Definitiv, weil sonst kommt man erst gar nicht zum guten Ort. Also ich habe einzelne Pflegeheime abtelefoniert, die bei mir sozusagen räumlich nah waren, damit ich halt wenigstens am Ende kurze Wege zu meinen Eltern hatten. Und da stößt man auf Wartelisten, auf Erklärungen, was sozusagen pflegebedürftig ist und was sozusagen erst im Vorfeld abgeklärt werden muss. Da ist einfach sehr viel Bürokratie bzw. Fachchinesisch vorhanden, wo ich da saß und dachte mir, okay, ich habe eine Woche, vielleicht eineinhalb Wochen, um meine Mutter aus dem Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung zu kriegen. Und in dieser Zeit wollte ich natürlich viel lieber meine Zeit mit meiner Mutter im Krankenhaus verbringen und da sozusagen zur Verfügung stehen für ihre emotionalen Bedürfnisse. Aber ich musste da den Spagat zwischen eigener Arbeit, Pflege und Fürsorge im Prinzip dann stemmen. Und da ist es super, wenn man zwischendurch irgendwie mit Leuten telefonieren kann, die sehr präzise Antworten und Fragen stellen. Und man da gut an der Hand genommen wird und durchgelotst wird.
Und das waren bei Ihnen dann die Menschen bei uns aus dem Stadthaus dann, die Sie da...
Genau, ich habe sozusagen einmal quer durch die Angebotspalette gesprochen. Mit Herrn Nowaczewski habe ich im Prinzip vorher geklärt, welche Formen überhaupt möglich sind und was sinnvoll ist. Dann, als mein Vater im betreuten Wohnen war, kam Frau von der Ruhe und hat im Prinzip die Hilfsmittel sozusagen gecheckt in der Wohnung, was man braucht und sonst wie. Und Frau Pfaff hat mir dann im Prinzip am Ende die Finanzen im Prinzip erklärt, was ich beachten muss und welche Obergrenzen und Untergrenzen da irgendwie berücksichtigt sind. Also ich habe, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr nochmal so ein kleines Pflegestudium absolviert, dank dem Stadthaus.
Ich finde es aber spannend, ne? Sie sagten ja eben selber, Sie kommen eigentlich aus der sozialen Arbeit, also Sie, Sie sind eigentlich Profi und sagen dann doch, nee, aber also ich brauche dann auch fachliche Unterstützung, wie bereits gesagt, bei dem Prozess, um dann wirklich auch einen guten Ort zu finden. Das ist ja jetzt einmal, sag ich mal, sozusagen die Rahmenbedingungen. Ich weiß auch aus anderen Gesprächen oder auch aus der persönlichen Anschauung, es sind aber auch schwierige familiäre Gespräche und ich weiß auch, dass viele Menschen mit sowas wie mit einem schlechten Gewissen, ne? Also dieses, man gibt die Eltern ja jetzt ab und also wie geht's Ihnen damit?
Also tatsächlich schlechtes Gewissen war es nicht. Es sind aber heftige Emotionen. Also meine Mutter war im Krankenhaus und es ging um künstlichen Darmausgang und eine Drainage und welche lebensverlängernden Mittel, Maßnahmen sozusagen getroffen werden und sonst was. Und ich bin der Meinung gewesen, dass ich mit meinen Eltern gut im Gespräch war. Also ich habe zu meinem 18. Lebensjahr mit denen über meine Beerdigung und meine Bedürfnisse sozusagen am Ende gesprochen. Und meine Eltern hatten auch einen Ordner, wo alles irgendwie drin stand. Leider haben sie 2013 das Gespräch mit dem Arzt nicht fortgeführt, wo sie noch Fragen hatten und dementsprechend war die Patientenverfügung nicht da.
Ah, okay.
Und dann sitzt man da und denkt sich so, oh Gott, ja, sie hat das irgendwann mal gesagt, aber habe ich da richtig zugehört? Ich habe mich auf diesen Ordner verlassen. Und dann zu sehen, dass man mit der Mutter gegebenenfalls gerade nicht sauber kommunizieren kann und solche Dinge klären kann. Und dann diesen Struggle zu haben, hält man sie im Leben, lässt man sie gehen, das waren schon harte Sachen. Und dann im Prinzip klar zu kriegen, so, ja, wie kriege ich sie denn gepflegt? Also es war gar nicht die Frage, ist das ein guter Ort im ersten Gedanken, sondern gibt es überhaupt diesen Ort? Mhm. Also dadurch, dass es so wenige freie Pflegeplätze gibt, ist das tatsächlich die Nadel im Heuhaufen suchen. Und da ist es gut, wenn man frühzeitig sich verknüpft, informiert und sonst was. Und da hatte ich halt einfach gute Kontakte. Sonst wüsste ich nicht, wo ich jetzt mit meinen Eltern sozusagen sein würde.
Ja gut, weil, ne, man hat auch den zeitlichen Druck. Die Krankenhäuser heutzutage, Fallpauschale. Also da wird ja jetzt nicht jemand noch sozusagen eine Woche lang noch im Krankenhaus behalten, sondern es ist die klare Ansage. Man hat jetzt, was weiß ich, 2 Tage Zeit, wenn es ganz dringend ist. Erstmal dann Kurzzeitpflegeplatz. Das, was Sie erzählen, ich finde das sehr spannend, weil das ist ja eigentlich auch logisch nachvollziehbar, zu sagen, man bereitet sich frühzeitig darauf vor, man guckt, dass alle Unterlagen in Patientenverfügung, das schreiben wir auch überall, weil wir ja auch das wissen aus den Gesprächen mit den Angehörigen. Aber in der Praxis gibt es ja irgendetwas in uns, was sich dagegen sperrt, sich damit zu beschäftigen. Haben Sie eine Idee, was nötig ist, um auch ja, diese Gespräche führen zu können? Ich meine, keiner von uns spricht gerne über seine eigene Vergänglichkeit, über seine eigene Hinfälligkeit, vielleicht in der letzten Lebensphase, aber haben Sie eine Idee?
Also, ich würde sagen, ich bin mit meinen Eltern wirklich gut im Gespräch gewesen. Aber im Rahmen von Pflege habe ich nochmal Themen mit meinen Eltern thematisiert. Da hätte ich nicht mehr mit gerechnet, dass ich das thematisiere. Und da ging es zum Beispiel um Sexualität. Sprechen Sie mal mit Ihren Eltern über Sexualität.
Ja, gut, okay, ja.
Da ist Tod und Ableben ein viel einfacheres Thema. Genau, und da im Prinzip vorher eine gute Gesprächsebene mit Eltern haben, das ist bei mir der Segen. Aber tatsächlich, man braucht Anleitung. Also ich weiß, ich habe 2011 im Studium Patientenverfügung durchgenommen in einem Seminar in Heidelberg und bin wiedergekommen und meinte, hier, es gibt Unterlagen, die arbeiten wir jetzt durch und dann machen wir das. Und da haben wir uns gut zusammengesetzt, alle, auch meine Schwester, und haben darüber gesprochen. Aber es muss diesen Anlass geben, weil ja, sterben tun wir alle, aber das passiert ja irgendwann. Ja. Da müssen wir ja jetzt nicht drüber nachdenken. Und da haben wir einfach in einigen Gesprächsmomenten gute Facetten gehabt und dann halt 2011 diesen Anlass, wo ich mich halt mit denen hingesetzt habe. Aber wie gesagt, meine Eltern hatten dann noch Fragen und dann ist die Patientenverfügung sozusagen auf dem Weg zum Arzt im Prinzip liegen geblieben. Und danach gab es dann nicht diesen Kontrollanlass von, ja, wir haben ja darüber gesprochen, wir wissen alles.
Ja, ja, aber das mit dem, also dieser, sag ich mal, diesen emotionalen Moment, also bei mir zum Beispiel ist das so, bei meiner Mutter, mein Vater ist schon vor 10 Jahren verstorben, aber da war auch alles geklärt. Also wir hatten Patientenverfügung, die waren im aktuellen Stand, Vollmachten, das ist alles super. Aber über eine Pflegesituation kann ich nicht mit ihr reden, weil sie eben, also ne, dann geht so eine Mauer runter und dann kommt dieses, ja, wieso, ich bin ja erst 80. Ne, also das funktioniert nicht. Und für uns ist natürlich, also für unsere Arbeit ist, wie können wir Menschen ja, es eben erleichtern, sich das auch für sich selber, ne? Also diese Bereitschaft zu entwickeln, zu sagen, okay, ich plane meine letzte Lebensphase, ich informiere mich, was brauchen Menschen da für Angebote? Ich sag mal, was weiß ich, Schnuppertag im Pflegeheim, hört sich ein bisschen doof an, aber vielleicht ist das ein Weg? Also
ist auf jeden Fall ein Weg. Also ich selber... bin Fan von Bildungsurlaub und erlebe da sozusagen immer Seminare für Leute, die in Rente gehen. Und ich habe viele Kollegen, die auf dem Weg in Rente sind und sagen, so ein Angebot brauche ich nicht. Und ich hatte das große Glück, am Essenstisch mal mich mit Leuten aus dem Seminar austauschen zu können. Und die haben so erhellende Informationen gegeben, dass ich sehr viel Werbung bei meinen Kollegen gemacht habe. Und dann ist auch jemand dahin gefahren mit 60, wo er meinte, na, es ist noch ein bisschen früh, aber Der meinte, ja, das sind gute Ansätze, um darüber nachzudenken, was noch wichtig ist, was man jetzt schon an sozialen Kontakten aufbauen kann und so. Und speziell im Bereich von Pflege ist es halt so ein Mysterium. Ne? Man hat vielleicht eine Oma oder eine Tante, die im Pflegeheim ist, die besucht man mal, kriegt sozusagen nur einen kurzen Eindruck und denkt sich so, ja, ist nicht heimelig, also im Sinne von Zuhausegefühl, sondern ist halt schon irgendwie nah am Krankenhaus erstmal der Gedanke. Und ich bin jetzt seit 1,5 Jahren mehrmals die Woche im Pflegeheim und im betreuten Wohnen und ich erlebe jetzt sozusagen dieses Wohnliche, dieses Gemeinschaftliche. Also ich sitze mit meinem Vater und einem anderen Bewohner im Flur und spiele Karten. Und das schafft sozusagen die Gemeinschaft. Das sieht nicht aus wie ein vollwertiges Wohnzimmer, weil natürlich die Leute mit Rollator und Rollstuhl sich da bewegen müssen. Aber das Gefühl, was die Leute dazu haben, das ist halt viel wohliger, als man das von außen sozusagen erstmal wahrnehmen würde. Und dementsprechend, ich bin aus einer Zeit, wo Zivildienst und freiwilliges soziales Jahr sozusagen noch viel war. Ich bin absoluter Fan davon, dass man frühzeitig Kontakt auch zu solchen Bereichen kriegt, um eine konkrete Vorstellung davon zu kriegen, wie es da abläuft. Und dementsprechend offener Tag, Schnuppertag oder sonst was, Verbindungen zwischen Arbeitgebern und solchen Institutionen auch eine Variante, wo man gucken kann, so, jetzt Stadtwerke und Diakonie machen mal so einen Austauschtag, um herauszufinden, wie die anderen arbeiten. Super Ideen. Mhm. Also es geht um die konkrete Vorstellung davon und dann nimmt es vielleicht auch diesen Schrecken oder diese Sorge, die man am Ende hat, darüber zu reden, so, ja, du musst jetzt deine Familienwohnung verlassen und musst woanders hingehen.
Ja. Ja, also das kann ich auch aus der persönlichen Anschauung halt berichten. Also bei uns ging das damals auch mit meinem Vater sehr schnell und es war sehr schnell klar, das wird erstmal zu Hause nicht funktionieren. War schon nicht einfach. Ich hatte es dann sozusagen, die Wahl fiel auf mich, ihm das mitzuteilen. Und er war dann aber auch geistig nicht so aufnahmefähig. Ich glaube, er hat schon verstanden, um was es ging. Aber das ist nicht einfach, ne? Wenn man dann da steht und sagt, so, es geht jetzt erstmal für dich nicht mehr nach Hause. Vor allen Dingen, weil die Perspektive vorher eine andere war. Also das ist schon schwer. Und ich glaube auch, richtig vorbereiten kann man sich nicht auf sowas, aber es gibt unglaubliche Unterstützung und Hilfe, wenn man A weiß, ne, man hat einen Ort, man kann sich beraten lassen bei diesen ganzen Rahmenbedingungen und bestimmte andere Rahmenbedingungen hat man vielleicht auch im Vorfeld geklärt. Und also mir hat es in dem Moment schon geholfen, weil ich fühlte mich in dem Moment halt nicht alleine. Ich wusste ungefähr ja, was die Vorstellungen von meinem Vater auch sind. Und dann, weil sonst glaube ich, ist das eine sehr, sehr einsame Entscheidung.
Ja, und ich habe das große Glück, dass ich willensstarke Eltern habe. Also wenn die sagen, sie wollen zu Hause wohnen bleiben, dann ist das eine Argumentation, die fachlich, geradezu wissenschaftlich fundiert sein muss, dass man da mit Argumenten Land gewinnt. Mhm. Und dann kommt die Emotionalität irgendwann und da auch klar zu haben von, Entschuldigung, so und so kostet, so und so können wir es abwickeln. Also einen konkreten Plan zu haben, wie es umsetzbar ist. Also ich habe jetzt nach 1,5 Jahren die Wohnung zum Beispiel erst leergeräumt gekriegt, weil ich mit meinen Eltern immer wieder reingehen musste, um nochmal Sachen rauszuholen und so. Und das war eine Sorge von denen von vornherein im Prinzip, dass sie ausziehen, dass halt dann die Wohnung auch direkt leergeräumt wird und zack, alles weg ist. Und das sind so emotionale Anker, die man ganz stark berücksichtigen muss. Da kann viel kaputt gehen und ich würde sagen, wir haben das im Prozess sehr gut gemacht, aber auch, weil Leute nochmal gesagt haben, achte drauf, ne? Selbst der kleine Schnipsel, wo irgendein Schiff abgebildet ist, wo mein Vater irgendwie drauf gesiegelt ist, das hat einen emotionalen Wert und wenn du die Chance hast, kommuniziere das mit deinen Eltern, ob sie es loslassen können oder mitnehmen. Mhm.
Einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen, weil den fand ich vorhin spannend. Sie hatten das erwähnt. Sie haben eine Schwester und ich hatte schon auch verstanden, dass Sie mit der immer auch eng kommuniziert haben, wo das, was so die Möglichkeiten und so sind.
Ja, Also meine Schwester lebt in Thüringen und ich in Bochum. Dementsprechend, als es in eine heiße Phase kam, haben wir uns halt abgesprochen, wie wir die Gespräche mit unseren Eltern führen wollen. Und dann hat sie halt danach gesagt, so, du lebst ganz nah, du musst die Pflege organisieren, ich stehe hinter dir, wo ich dir helfen kann, tue ich das. Dementsprechend haben wir das gut geklärt. Als sozusagen die heiße Phase war, hat meine Schwester für ein halbes Jahr ihre Stunden reduziert, um jede Woche für ein verlängertes Wochenende sozusagen vorbeizukommen. Ich habe dann Pflegezeiten genommen, um das einzurichten. Also da ist es schon wichtig, unter den Geschwistern irgendwie an einem Strang zu ziehen, weil man hat sowieso schon zu wenig Energie und die dann auch nochmal in Streitigkeiten untereinander loszuwerden.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich bin auch extrem dankbar. Ich habe auch eine ältere Schwester und für uns, wir sind klar für uns beide, was in unseren Augen geht und was eben auch nicht. Ich habe eine ähnliche Situation. Ne? Ich bin der näher dran ist und so, aber das ist genau die Situation. Deswegen würde ich am Schluss, wenn ich so ein Fazit ziehen würde, aus dem, was Sie uns jetzt erzählt haben, wo ich mich sehr bedanke auch für diese Offenheit und Transparenz. Aber das Fazit wäre doch bei der Frage, wohin mit Oma, das Entscheidende ist, dass man nicht alleine bleibt, sondern für sich selber sagt, okay, ich muss mit Menschen sprechen, ich muss mir die professionelle Hilfe suchen, aber eben auch die emotionale Unterstützung mit Geschwistern, mit Freunden etc. Das wäre jetzt so mein Fazit. Also können Sie dem so zustimmen?
Ich kann dem zustimmen. Ich würde noch beifügen, dass man am besten keine konkrete Idee am Ende hat. Also tatsächlich, meine Mutter ist jetzt in Wattenscheid untergebracht. Ich habe jedes Mal einen Fahrradweg von 20 bis 30 Minuten. Im Prinzip am Anfang dachte ich so, oh Gott, da komme ich ja niemals hin. Jetzt habe ich sozusagen einen gemütlichen Akt des Hin- und Zurückkommens. Und da, wo sie ist, geht es ihr gut. Das hätte ich am Anfang, hätte ich sie viel näher bei mir haben wollen, aber das, was ich am Ende ist sozusagen geworden ist, ist gut. Und dieses Gottvertrauen darauf zu haben, das wird schon, wenn man die richtige Unterstützung hat, das wäre mein Fazit.
Herzlichen Dank dafür. Wir stürzen uns jetzt auf den Pflaumenkuchen und Ihnen allen ein herzliches Wiederhören.